Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Creation of the Gods, Kingdom of Storms. Ich glaube sogar im Deutschen trägt tatsächlich dann noch diesen deutschen Untertitel Königreich der Stürme oder so, weiß ich nicht genau. Bei Creation of the Gods ist tatsächlich nicht der Telestammtisch gemeint, man könnte es vermuten, nein, viel eher ist die Rede von einem unfassbar epischen Abenteuer aus China, glaube ich. Und ob das so ist, ob das nicht so ist, wie es uns gefallen hat, bespreche ich mit einem neuen Kollegen. Der hat sich nämlich ganz proaktiv bei uns gemeldet und ich freue mich sehr, dass er jetzt Teil der Redaktion ist. Eine Redaktion, die ja immer schön wächst und gedeiht. Wir haben natürlich ein bisschen Abgänge, Zugänge und so, aber insgesamt haben wir immer wieder frischen Wind, frisches Blut mit in der Runde. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Hi, ich bin Johannes. Ich freue mich, das erste Mal hier dabei zu sein.
Moin Johannes, du bist Filmfan, oder?
Auf jeden Fall, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier.
Das ist sehr wahrscheinlich zumindest, dass es so ist, aber nicht zwangsläufig Voraussetzung. Ja, ich sag mal so, das ist ja jetzt eine Sache, da kann man sich ganz proaktiv bei uns melden, hier beim Telestammtisch schon mitmachen. Du hast es auch getan und ich bin mir sicher, dass du auch einiges an Filmen schaust. Nicht nur den Creation of the Gods, den wir jetzt besprechen wollen, du guckst bestimmt noch andere Dinge. Was hast du denn eigentlich zuletzt im Kino gesehen?
Zuletzt im Kino gesehen habe ich den vierten Teil des Kung Fu Panda Franchise. Ich bin ganz, ganz großer Fan von Kung Fu Panda. Passt ja auch ein bisschen zu dem Film von heute, glaube ich, ne? So chinesisches Action-Kino, nur halt in Animationsform.
Genau so sieht's aus. Ich wollte diesen Film eigentlich gucken, weil im Thumbnail vom Trailer so eine Figur eingeblendet ist, die sah so ein bisschen aus wie ein Transformer. Und dann hatte ich gedacht, okay, chinesischer Film, Transformer, warum nicht? Spezialeffekte soll episch und teuer sein, guck sie dir mal an. Aber dann war es irgendwie doch High Fantasy. Hast du gewusst, auf was du dich einlässt?
Nee, ich habe nur in den Trailer kurz reingeschaut, habe dann direkt am Anfang gesehen, okay, Spezialeffekte, Schlachten und ganz, ganz viel. Und dann hatte ich ja auch gelesen, das Budget von allen drei Teilen, glaube ich, umgerechnet 400 Millionen Dollar. Und habe ich gedacht, ja, das muss ich mir angucken.
Absolut. Ich frage mich auch noch, ob dieses Budget von diesen 400 Millionen, also ich meine, sind die anderen beiden Teile der Trilogie schon gedreht oder noch nicht?
Das richtig verstanden habe, wurden die, glaube ich, alle am Stück gedreht.
Wow, denn der erste Teil geht mit circa 2,5 Stunden schon recht lang und ist bereits am 14.03.2024 in die deutschen Kinos gekommen. Weil wir erst recht kurzfristig die Screener hatten, kommen wir erst jetzt dazu, euch unsere Besprechung zu kredenzen. Und wir hatten das Glück, ihn vorab zu sehen. In Creation of the Gods geht es um die, ich glaube, Shang-Dynastie und ganz viele Abenteuer und Figuren, die da Dinge erleben. Also die Kurzfassung ist, dass es einen aufstrebenden Feldherren gibt. Dieser Feldherr stürzt mehr oder weniger zufällig in die Rolle des Kaisers über die komplette Dynastie. Man könnte auch meinen, die halten sich dann für die Könige der ganzen Menschheit. Das wird auch zumindest einmal auch so gesagt. Und nun ja, blöderweise ist er infiziert vom Bösen. In seinem Umfeld gibt es Figuren, die ihn auf die dunkle Seite der Macht holen und er übertreibt ganz enorm dabei, ist selbst kein guter Mensch und dann gibt es letztlich einen Kampf gut gegen Böse, kombiniert mit epischen Schlachten, viel, viel, ja auch tollen Effekten, Kämpfen, Monstern mit einem grünen Baby, das irgendwann ein grüner Ork ist und am Ende muss dann noch die Fuchsfrau kaputt gemacht werden. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut gern rein in die 2,5 Stunden, die sich inhaltlich gar nicht so einfach zusammenfassen lassen, wie ich denke. Das war nämlich ein recht wilder Ritt, oder Johannes?
Also ich finde, du hast es ganz gut gemacht. Also der Film beginnt ja direkt mit so einer großen Schlachtszene und dann habe ich gedacht, okay, der geht gut nach vorne. Und dann ist aber im Laufe dieser 2,5 Stunden so viel Story passiert. Es wurden so viele Charaktere vorgestellt, da gab es dann ja auch immer Einblendungen. Ich habe aber ehrlich gesagt gefühlt nach 10 Minuten sofort wieder vergessen, wer hier wer ist, weil man wirklich zugeballert wird mit so viel Information.
Aber unfassbar viel Information. Gerade die Figuren, die du jetzt genannt hattest. Wir können da mal ein exemplarisches Beispiel mal rausgreifen. Das ist die liebe Schlogger, die vor kurzem für uns auch bei Kino Plus gewesen ist. Das hatte die genauso gesehen. Es gibt so eine Szene, da werden uns Götter vorgestellt, weil halt eben Fantasy-Saga und das Ganze basiert wohl auf irgendeiner Vorlage, die in China scheinbar total bekannt ist. Zumindest einzelne Aspekte davon, wie jetzt zum Beispiel ein auftauchender Fuchsdämon, dass es sowas gibt. Das war mir jetzt aus verschiedenen Manga und Anime auch bekannt. Also, dass zumindest diese Art von Fantasy-Figuren da so existiert, also das kannte ich, aber wir haben dann so eine Szene relativ zu Beginn, wo eine Handvoll Götter im Kreis sitzt und vor sich hinschwebt und die haben alle so einen Schein, so einen Heiligenschein und sind alle irgendwie unsterblich und einer von ihnen wird quasi zur Erde hinunter gesandt, um dort dann seinen Auftrag auszuführen und wir lernen diese ganzen Götter alle Stück für Stück kennen mit Namen und alle haben so ihren Monolog und dürfen dann was sagen und dann hast du irgendwann alle 10, 15 Götter kennengelernt und die spielen nach dieser Szene in den 2,5 Stunden keine Rolle mehr. Und das ist einfach nur exemplarisch für eigentlich viele, viele andere Szenen in diesem Film, wo genau dasselbe der Fall ist. Du lernst 100 Leute kennen und eigentlich sind maximal 2 davon wichtig und einer davon stirbt sowieso.
Das ist total kurios. Also es gibt auch irgendwie, also scheinbar ist es in China in der Zeit so, dass die Fürsten oder Herren ihre Söhne zu anderen schicken und dann so als, ja weiß ich nicht, Pfand dagelassen werden. Und der neue Herrscher hat mehrere, ja solche, ja, Söhne, es sind ja nicht seine Söhne, die werden auch alle irgendwie vorgestellt. Ich muss aber sagen, also ich glaube, es hat auch irgendwie die kulturelle Barriere. Ich habe die irgendwann nicht mehr auseinanderhalten können. Ich wusste nicht mehr genau, wer ist jetzt hier wer, wer kämpft hier gegen wen, wer führt die eventuell die Rebellion an und wer ist auf Seiten des bösen Herrschers. Also ich war völlig überfordert irgendwann.
Interpretiere ich das richtig, dass du dann auch die Vorlage nicht so kanntest und vielleicht auch so ein bisschen mit diesen typischen chinesischen Erzählgewohnheiten oder nennen wir es mal Rhythmen oder Methoden nicht so vertraut bist?
Ne, also ich finde es schon gut. Ich habe auch ehrlich gesagt bei dieser Ankündigung, okay, jetzt kommt so ein neuer Blockbuster aus China. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht so eine Renaissance kommt wie Anfang der 2000er, Tiger and Dragon, Hero, House of Flying Dagger in die Richtung. Aber das ist ja viel, viel größer. Also im Vergleich zu den anderen Film ist das hier, weiß ich nicht, ein XXXXL-Film, weil hier so viel drin ist. Und das fand ich schon krass auf jeden Fall.
Es ist sehr viel drin und wir werden gleich garantiert auch noch einzelne Punkte da rausgreifen. Aber was von diesen wirklich Erzählarten und Weisen, die es halt gibt, finde ich immer sehr heraussticht, ist natürlich, und das sehe ich natürlich als jemand, der eher westliche Filme und Serien kennt, ganz deutlich. Wenn du einen Kampf hättest zwischen einer Person, meinetwegen auch in einer, also es gibt eine Gruppe von Menschen, meinetwegen in einem Lager, und dann hast du da einen Kampf. In diesem Fall rede ich jetzt von einer Szene, die spielt bei einem Lagerfeuer. Der eine Dude kämpft gegen den anderen Dude. Dann gibt's natürlich die Szene, wo einer der Dudes den anderen richtig doll schlägt und der Geschlagene so nach hinten fällt. In einer Szene, die in irgendeinem westlichen Film vorgekommen wäre, hätten wir dann die Situation, dass er entweder alleine aufstehen muss oder aber irgendwie sein bester Kumpel kommt und ihm wieder aufhilft, damit er wieder in den Kampf kann. Hier in diesem Film ist die Szene dann so, dass da 5, 6 Leute, die alle krasse Soldaten sind, dastehen und ihm alle aufhelfen. Oder andere Szenen, jemand wird durchs Dorf getrieben, weil er halt quasi geschmäht werden soll. Also hier wie diese Shame-Szene aus Game of Thrones. Und da gibt's ja nicht nur so 3, 4 Leute, die mal irgendwie was werfen, so einen alten Apfel werfen, weil er durchs Dorf muss, sondern es gibt da gleich eine ganze Meute. Also es sind immer viele Menschen, die viele Dinge gleichzeitig tun. Und zwar im großen Stil. Noch krasser finde ich das hier als zum Beispiel auch hier bei Die Wandernde Erde-Filme. Da gibt's ja inzwischen auch den zweiten Teil, habe ich auch beide gesehen. Da ist auch schon immer viele Leute, viele Personen haben wichtige Dinge zu tun, alles ist episch, aber hier ist die schiere Anzahl an Menschen und Figuren eine, die sich meines Erachtens nochmal deutlich in der Erzählart und Weise eines Films davon unterscheidet, wie das, was ich so kenne. Also das ist, was ich deutlich mal betonen möchte, dass jetzt wirklich einzelne Figuren zum Schein kommen, das gibt's, ganz klar. Du brauchst ja auch Protagonistinnen, mit denen du dich ein Stück weit identifizieren kannst oder die zumindest wiedererkennst, das ist ja schon mal die halbe Miete in dem Fall. Aber es gibt ganz viele so Szenen, wo unfassbar viele Menschen auf einmal drin sind und davon sind auch relativ viele Menschen einfach Statisten und nicht irgendwie Matte Painting oder digital reinkopiert, vermute ich zumindest. Ja, also das sind ganz Sachen, die mir auf jeden Fall aufgefallen ist. Hattest du diese Momente auch? Hat dich diese Anzahl an Menschen auch ein bisschen erschlagen?
Also es ist halt krass bemerkenswert. Wir hatten das im Vorgespräch gerade auch gesagt, ich weiß irgendwie nicht, 1500 irgendwie Schauspielerinnen und Statistinnen, also super viele, irgendwie ein Casting mit, ich glaube, über 10.000 Leuten wurden da sich halt rangesucht, mit denen man gearbeitet hat. Das ist schon krass. Und dann dazu kommt ja noch dieser Pathos. Also da ist dann ja wirklich, jeder Satz hat eine Bedeutung. Ja. Es sei denn, es kommt noch so ein schräger Humor rein, der auch immer wieder drin ist. Aber wirklich, wenn dann geredet wird, dann ist das bedeutend, dann ist das so wichtig. Und das ist schon, also es hat irgendwie das ist faszinierend.
Ja, tatsächlich. Also die klassische Romanvorlage heißt übrigens, habe ich gerade gefunden, Investitur der Götter und stammt aus dem 16. Jahrhundert. Das ist wohl ein Riesenepos der chinesischen Literaturgeschichte, den man dann scheinbar so kennt, wenn man halt von dort stammt. Und dieser Pathos, den du gerade gemeint hattest, der macht sich in vielen Aspekten bemerkbar. Ein Punkt, und der ist halt ganz krass, weil das ist ein Film, in dem sehen wir Männer schauspielen. Ich habe mal drauf geachtet, es gibt genau zwei wirklich relevante Frauen in diesem Film. Diese beiden Frauen haben genau eine einzige Szene zusammen. Und in dieser Szene unterhalten sich natürlich über einen Mann. Das heißt, diesen Bechdel-Test hätte dieser Film vorne und hinten nicht bestanden. Und alle anderen Protagonisten sind ausschließlich Männer. Und das hat natürlich dann verschiedene Sachen zur Folge. Da geht's immer mal so ein bisschen um Freundschaft, wobei ich finde, Freundschaft wird hier anders, zumindest deutlich geringwertiger, geschätziger präsentiert, als das in vielen westlichen Filmen der Fall ist. Viel eher spielt hier diese Vater-Sohn-Beziehung im Allgemeinen eine enorm große Rolle. Ständig muss irgendwer seinen Vater rächen oder für seinen Vater was machen oder gegen seinen Vater, muss seinen Vater betrügen oder den Platz des Vaters einnehmen und in seine Fußstapfen treten. Oder aber wir haben Väter, die sich für ihre Söhne schämen, die ihre Söhne irgendwie was machen lassen müssen oder die ihre Söhne aufwachsen sehen wollen. Und letztlich gibt es also ganz große Teile der Motivation basieren hier auf diesem Vater-Sohn-Ding. Ich möchte fast von irgendwelchen, das wirkt, jetzt hätten die alle irgendwelche komischen Komplexe. Darauf basiert ganz viel. Das ist halt eben Teil dieser Art und Weise des Erzählens, die unter Umständen, zumindest im 16. Jahrhundert, in Investitur der Götter eine große Rolle gespielt hat. Also auch das ist ein erzählerischer Kniff, der mir deutlich aufgefallen ist hier im Film Creation of the Gods. Ist dir das so ins Gesicht gesprungen wie mir?
Ja, total. Es geht ganz viel um Ehre, um seine Familie stolz zu machen und auch in diesem Machtgeflecht irgendwie auch zu Ruhm zu kommen und immer auch das Richtige zu machen, weil es gibt so eine Szene, ja, der wird diesen unterschiedlichen Söhnen werden mit ihren Vätern konfrontiert. Und es wird was sehr Krasses von ihnen verlangt und sie haben auch total Probleme, wie gehen sie damit um, und es geht wirklich um damit, sie sind in dieser Gesellschaft, wo es um irgendwie Stände geht, um Bedeutung, um Macht, und da irgendwie zurechtzukommen und immer alles zu tun, wie kann ich eigentlich meine Familie ehren?
Erst fand ich es interessant, aber dann hat die zweite Stunde begonnen und dann hat sie es mir zu oft wiederholt, muss ich sagen. Das muss man schon ganz schön schlucken.
Ja, der Film ist ein total wilder Ritt. Also der fängt hier an mit einer wirklich ganz, ganz großen Actionsequenz. Es gibt so eine Belagerung von so einer Eisfestung, und das sieht ja wirklich imposant aus. Da habe ich gedacht, wow, also das finde ich, das waren wirklich so richtig coole Bilder. Da hatte ich Bock drauf, das sah auch gut aus. Und auch da natürlich, der Pathos ist hoch. Aber was ich krass fand, also ich hatte ja diese über 400 Millionen Budget im Kopf. Also die Effekte, würde ich sagen, die sind natürlich nicht nur für diesen Film, sondern auch scheinbar für die anderen beiden Teile. Aber die Effekte sind schwankend, oder? Würdest du das auch so sehen?
Ja, tatsächlich. Da gibt's Dinge, die funktionieren ganz gut, gerade wenn sie verhältnismäßig simpel daherkommen. Also was weiß ich, da gibt's zum Beispiel so einen Jungen, es ist ein Gott, glaube ich, der Feuerringe schießen kann und der irgendwas mit so einem langen roten Schleier machen kann. Das finde ich geht im Regelfall, aber auch weil es verhältnismäßig simpel wohl ist. Auch interessant, dass hier so ein langer roter Schleier nicht für Blut steht. Das ist ja meines Wissens zumindest im japanischen Theater oft dafür genutzt worden. Hier ist glaube ich, kein Interpretationsansatz davon. Ja, das funktioniert, aber wir haben auch andere Sachen. Ich hatte ihn angesprochen, diesen komischen grünen Oger oder so, der wird gefunden von irgendeiner Figur, also plötzlich ist eine Figur da, diese Figur ist scheinbar ein Herr des, keine Ahnung, Ostens, Westens, was auch immer, und dieser Herr findet, oder andersrum seine Beschäftigten finden, mitten im Wald, in einem Baum liegend, so einen Säugling, so einen grünen Säugling. Und scheinbar reichen diese 5 Minuten Interaktionen dafür, dass sich dieser Herr mit diesem Säugling, der scheinbar kein Mensch ist, identifiziert und dann da so eine Art Bindung einhergeht. Long story short, sie treffen sich irgendwann wieder und natürlich gibt's einen Vater-Sohn-Moment, der völlig an den Haaren herbeigezogen ist und der nun gewachsene Sohn auch innerhalb von 2 Wochen, wohlgemerkt, vom Baby zum Monster gewachsen, rettet seinen Vater. Und diese Rettungsszene, in der er dann davonfliegt mit seinem Vater, das ist so ein Beispiel, das wirkt halt nicht so toll. Und du hast völlig recht, die Qualität der Effekte schwankt sehr. Was für Szenen sind dir denn da noch im Kopf geblieben zu?
Ne, du hast ja vorhin auch die Götter beschrieben. Also wenn wir da scheinbar, weiß ich nicht, im Himmel oder wo auch immer sich diese chinesischen Götter befinden, also da merkt man schon sehr, dass wir da einen Haufen Schauspieler haben, nicht gegendert, es sind ja nur Männer, die halt offensichtlich vor Greenscreen stehen, in so, ich weiß nicht, glänzenden Seifenblasen und auf einmal taucht dann da ein Drache auf, der auch wirklich schon, ja, also das würde ich sagen, haben vielleicht einige PS3, vielleicht sogar PS2 Spiele ähnlich gut in Anführungszeichen hinbekommen.
Dieser Drache, der hat es sogar aufs Poster geschafft, sehe ich hier gerade. Ich bereite es nämlich gerade schon vor für unsere Veröffentlichung und der spielt wirklich überhaupt gar keine Rolle in diesem Film. Also der fliegt einmal kurz durchs Bild, dann ist er wieder weg. Und das trifft übrigens, kleiner Spoiler, auf die Hälfte aller Figuren auf diesem Poster zu. Also ich weiß bei den meisten zumindest ungefähr, wer es ist, aber nicht bei allen. Und auch diese ganzen Herren des, keine Ahnung, Norden, Südens, Ostens, Westens da, das ist alles so ein bisschen im großen Einheitsbrei untergegangen. Ich war dann dankbar, als der Cast und die zentrale Gruppe der wichtigen Figuren irgendwann ein bisschen reduzierter war und ich dann wirklich zumindest ungefähr wusste, wer es eigentlich wäre. Beispielsweise hat der quasi Sohn des Königs und dessen Kumpel, dessen Freund, die sich immer mal aushelfen. Also ich wäre nicht überrascht, wenn es Zuschauende gibt, die da ein bisschen überfordert sind, wer gerade wer ist.
Total. Und man muss halt auch sagen, das hier ist ja der erste Teil. Und auch wenn man, weiß ich nicht, wenn man die vielleicht im Kino guckt oder dann im Streaming, der Film endet halt auch ähnlich, weiß ich nicht, vielleicht wie Dune Part 1, vielleicht auch wie Dune Part 2, mit einem Cliffhanger. Also hier muss es eindeutig weitergehen. Es wirkt schon sehr, trotz der ausufernden Länge, wie so ein Prolog, oder? Also es wird halt super viel etabliert und mit einigen Sachen, du hast schon diesen grünen Ork, Kobold, whatever angesprochen, mit dem wird halt nichts gemacht, wo man denkt, ja gut, wahrscheinlich wird der nochmal wichtig. Und das betrifft dann irgendwie ganz viele Sachen. Auf einmal taucht auch so ein Wahrsager auf, der irgendwie aus dem Nichts gekommen ist, hatte ich das Gefühl, dann auf einmal eine Rolle spielt. Und es gibt halt auch diese Truppe von 3 Göttern, die halt dann zu den Menschen geschickt werden, die fand ich irgendwie noch am lustigsten, weil da auch so ein Humor reingekommen ist, auch mit einem kleinen Jungen und einem alten Mann, die waren ganz lustig, aber ist halt super viel und ist ganz viel, merkt man so, das wird alles noch wichtig.
Ja, wobei ich bin ganz bei dir, es wird viel etabliert und vorgestellt, aber ich denke, der zentrale Konflikt, nämlich quasi der Kampf gegen den neuen bösen Kaiser, der wird hier schon aufgelöst. Dass natürlich die eigentlichen Bösen oder viele der Bösen noch da sind und wie gesagt auch viele Antworten auf Fragen, die wir uns stellen, noch gar nicht gegeben werden, das ist absolut klar und ich bin mal gespannt, was da im zweiten und dritten Teil noch kommt. Gerade wenn die Back-to-Back produziert wurden, ist natürlich spannend, ob die dann hier auch nach Deutschland kommen werden und vor allem auch, was der hier in Deutschland für einen Impact letztlich beim Publikum hat. Es ist kein Transformers, wie ich schon erwähnt hatte, könnt ihr euch sicher sein. Es ist aber auch nicht so ein Herr der Ringe, wie ich es eigentlich nicht mag. Ich bin so Fantasy-mäßig immer ein bisschen zurückhaltend und bin kein großer, es tut mir leid, Herr der Ringe-Fan. Hier ist die Action ganz klar im Mittelpunkt des Films. Die Fantasy-Elemente sind alle irgendwie relativ, also in einem Rahmen, den ich okay finde, ist eher so mehr so Richtung Zauber und halt chinesischer Nahkampf, vor allem viel mit Schwertern. Das ist so das, was den Film für mich vor allem ausmacht. Und wie gesagt, viel Action, viele Effekte. Ob ich den zweiten und den dritten Teil jetzt allerdings gesehen haben muss, das möchte ich doch stark bezweifeln. Freust du dich auf den zweiten Teil?
Also, nee, eigentlich nicht. Also ich fand halt die ersten 20 Minuten richtig cool, da hatte ich richtig Bock. Und dann hat der Film mich immer weiter verloren, auch wegen der Effekte. Also es gibt so eine Kampfszene bei so einer riesigen Baustelle, ja, Baustelle ist das falsche Begriff damals, aber ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Also es ist ein Bauwerk, was sich halt im Bau befindet und da wird gekämpft oder auch, also Und das sieht echt nicht so gut aus. Also ich hatte zum Beispiel selbst Spaß mit The Great Wall. Das war dieser Film mit Matt Damon vor der chinesischen Mauer, den ja, glaube ich, ganz, ganz viele echt nicht gut finden. Und ich habe den aber auch nur einmal gesehen. Vielleicht muss ich das nochmal machen. Damals hatte ich echt viel Spaß damit. Und Creation of the God hat sich irgendwann ganz schön gezogen.
Das klingt, finde ich, schon ganz schön nach einem Fazit. Ich würde eigentlich nur meine letzten Sätze wiederholen und darauf hinweisen, dass es ein Film ist, den ihr euch angucken könnt, wenn ihr letztlich auf chinesisches Kino steht. Wenn euch der Pathos nicht abschreckt, die Unterwerfung, die wir ständig sehen, nicht abschreckt. Ständig sind Leute auch mit ihrem Gesicht am Boden und sind dabei, sich halt eben irgendwie zu verneigen und ehrwürdig dem, in dem Fall dann halt meinetwegen Kaiser oder sonst wem, es gibt ja 100 Figuren in diesem Film, zu unterwerfen. Wer davon nicht genug bekommen kann oder zumindest kein Problem damit hat, der kann sich diesen Film gern geben, der schon auch teuer aussieht, alles andere wäre gelogen, wobei da aufgrund der Statisten wahrscheinlich auch echt einfach viel Geld ins Personal geflossen ist. Das ist mein Fazit zum Film. Wie sieht denn deins aus?
Eigentlich kann ich da gar nicht mehr so viel hinzufügen. Also ich glaube, es gab ja in den letzten Jahren immer schon wieder chinesische Blockbuster und wer damit Spaß hat, wer auch mit, ich würde sagen, durchwachsenen Effekten, wer damit leben kann, mit so einer ausufernden Länge und alles ist groß, alles ist viel, der kann, glaube ich, damit Spaß haben. Ansonsten, ja, da gibt's, glaube ich, andere chinesische Blockbuster, habe ich schon vielleicht angesprochen, ne? Hero, Tiger and Dragon. Wer sowas eher mag, der wird hier, glaube ich, nicht so glücklich.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen, die will ich einfach erwähnen, weil es tatsächlich mal mit einer weiblichen Figur zu tun hat. Wir haben ja diesen Fuchsgeist, der in eine Frau geht und diese Frau spielt eine wichtige Rolle und gerade in den ersten Szenen mit dieser Frau hat die immer so lange Laken an. Das sind wie so Tücher und die sind alle super lang und sie ist so ein bisschen wie dieser Dämon aus The Ring, krabbelt die halt so über den Boden lang und so ein bisschen so verschlungen, akrobatisch und so. Und ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, und ich musste das mit meinen Kids tatsächlich schon mal machen, mit einem Bademantel über den Boden zu krabbeln, so wie so ein Pferdchen. Und dabei dann nicht auf die Nase zu fallen, weil du dich drin verhedderst, ist echt eine Kunst. Und wie die das geschafft hat, so akrobatisch in diesen Klamotten, in diesen Leinentüchern da über den Boden zu wabern letztlich, ist schon sehr beeindruckend. Da auf jeden Fall mal Props an die Darstellerin vom Fuchsdämon. Geil. Dann, lieber Johannes, danke ich dir vielmals für unser Gespräch und freue mich schon mega drauf, von dir einfach die nächste Besprechung zu hören. Gibt es denn im Internet irgendwelche Möglichkeiten, wo man Sachen von dir finden kann, Social Media oder sonst was?
Also ich bin natürlich auf Letterboxd, wie glaube ich ganz, ganz viele. Ich glaube auch, wenn man einmal angefangen hat, Filme zu tracken, dann kann man glaube ich nicht mehr aufhören. Ansonsten, falls man meine Stimme noch woanders hören möchte, ich habe einen kleinen Podcast mit meiner besten Freundin, Ein Film ist nicht genug, da reden wir auch über Filme.
Cool, was genau macht ihr da? Wie ist euer Konzept?
Wir sprechen in der Regel alle zwei Wochen einmal über Filme, die wir zuletzt gesehen haben und in dem anderen Wechsel sprechen wir über bestimmte Themen und wir versuchen dabei immer so eine weibliche und queere Perspektive mit einzubinden. Also wer die mal hören möchte, kann das gerne machen.
Voll gut, hör ich auf jeden Fall mal rein. Ich danke vielmals und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Johannes. Tschüss.
Ich danke dir. Ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.